Zu Gast bei uns im Studio heute ist Thomas Lechner, Stadtrat für die Fraktion Die Linke, die Partei. Zur Kommunalwahl am 8. März kandidiert er aber nicht mehr für Die Linke, sondern tritt für das neue Bündnis Kultur an. Erstmal hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Zunächst mal Gratulation, Stichwort Bündnis Kultur. Vom 9. Dezember bis zum 19. Januar lagen in verschiedenen Bürgerbüros in der Stadt Unterschriftenlisten aus. Darauf mussten bis 19. Januar mindestens 1000 in München wahlberechtigte Personen unterschreiben, dass sie wollen, dass das Bündnis Kultur für den Stadtrat antritt. Und das ist dem Bündnis Kultur gelungen. Ihr habt 1867 Stimmen für den Stadtrat und 1627 für die OB-Kandidatur erhalten. Also es kann jetzt richtig losgehen mit dem Wahlkampf. Zunächst mal, warum ist das wichtig, dass das Bündnis Kultur hier in München antritt?
Warum das Bündnis Kultur sich überhaupt gegründet hat, ist die massive Kürzungsorgie, die in der Stadt herrscht, ja, die ja eigentlich alle Bereiche, viele Menschen betrifft. Insbesondere im sozialen Bereich schlägt es massiv ein, auch in der Bildung. Der desolate Haushalt spielt überall eine Rolle. Was aber in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so ganz klar ist, dass bei den Kulturschaffenden das besonders stark einschlägt, weil wenn Menschen an Kultur denken, denken sie mal an die Oper und an die tollen großen Künste und Glamour und so, oder sehr oft denken sie daran. Aber 80% der Kulturschaffenden leben eigentlich eher unter prekären Verhältnissen. Das heißt, es ist genau die Bevölkerungsgruppe, die die Probleme einer Vielzahl von Menschen in der Stadt teilt. Also die Wohnungsnot ist natürlich in dem Fall dann bei Künstlerinnen, je nachdem, was sie machen, unter Umständen braucht es auch Ateliers und so weiter. Die Raumnot generell schlägt alles sehr stark durch. Und trotzdem hält die Stadt massiv an Kürzungen fest. Das ist zwar jetzt ein bisschen geschraubt worden, man muss aber Angst haben, weil es gibt auch schon einen Bericht, dass eine Firma beauftragt wurde, die weitere massive Sparvorschläge macht, die zum Beispiel, was die Kammerspiele anbelangt, so hoch sind, dass die unter Umständen schließen müssten. Und das ist aber alles wird erst nach der Wahl umgesetzt. Und Kultur, so wie wir sie in der Stadt haben, gerade in München als sehr diverse und sehr vielfältige Stadt, ist unser Garant gegen rechts. Das heißt, diverse Menschen, die in dem Bereich arbeiten, und zwar sind es Schauspielerinnen, das sind Grafikerinnen, das sind Grafikdesignerinnen, Fotografinnen, Journalistinnen, alles Mögliche, auch Theatermenschen verschiedenster Art und so, haben dann gesagt, es kann so nicht weitergehen. Da geht es zum einen um unser direktes Überleben und unsere Existenzgrundlagen und zum zweiten, wenn die Kultur stirbt, stirbt die Demokratie. Und wenn die Demokratie stirbt, muss die Kultur politisch werden. Deswegen hat sich die Liste gegründet. Ich bin kein Gründungsmitglied, das ist ganz wichtig, mir auch festzuhalten. So, das ist eine Eigeninitiative. Ich sage immer ganz gern, ein Selbstermächtigungsprozess. Jetzt, wer mich kennt seit 30, 40 Jahren in der Stadt, ich bin seit 30, 40 Jahren immer dort, wo die Selbstermächtigungsprozesse stattfinden. Ob das jetzt direkt in der kulturellen Arbeit, ich komme ja auch daher, also Arbeit mit jungen Bands zum Beispiel, ist auch eine Form von Selbstermächtigung, habe ich sehr viel gemacht. Die ganze Organisierung von Menschen rund um die Krise ab 2015, 16, wo wir gemeinsam mit Menschen mit Migrationsgeschichten und Fluchthintergrund versucht haben, auch in der Stadtgesellschaft was zu bewegen, ist ein Selbstermächtigungsprozess gewesen. Im Grunde genommen ist auch, sage ich mal, als ich für die Linke Bürgermeisterkandidat war in der letzten Legislatur, ist die Linke ja auch sehr, sehr schwach gewesen insgesamt und hat auch da eigentlich noch mehr Selbstermächtigung gebraucht. Also ich verstehe das genau so. Ich bin ja nicht Parteimitglied gewesen und habe aber versucht, aus der Perspektive von Bürgerschaft mit der Partei zusammenzuarbeiten. Und im Prinzip aber auch mein Agieren schon aus meinem kulturellen Background festgelegt. Und da ist vielleicht das markanteste Beispiel, was die meisten Leute wissen, dass ich vor 3 Jahren als Drag Queen im Stadtrat war und dort eine Rede gehalten habe. Und ich war auf einer Podiumsdiskussion und da war der Clemens Baumgärtner, Bürgermeisterkandidat der CSU. Und der wurde angesprochen auf das Thema, warum die CSU immer so gegen Drag-Lesungen agiert. Und dann hat er gesagt, da haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir was gelernt. Und ich saß im Publikum und habe mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, genau da sieht man die Kraft der kulturellen Intervention. Hätte ich einen normalen Redebeitrag gehalten, hätten wir uns da hin und her gestritten. Durch diesen anderen Ansatz, also einen kulturell-interventionistischen Ansatz, ist es tatsächlich so, dass jetzt gegen Drag-Lesungen für Kinder eigentlich nur noch die AfD agiert, aber die CSU wieder im demokratischen Rahmen ist. Und das ist so ein bisschen der gesamte Background sozusagen, aus dem sich das erklärt. Die Liste, die sich gebildet hat, mich gefragt, ob ich mitmachen würde. Und ich fand es dann sehr, sehr spannend, weil unsere Demokratie stirbt. Wir brauchen Selbstermächtigung.
Jetzt hast du schon ganz viel erzählt zum Bündnis Kultur, jetzt auch zu deiner Person. Wir haben uns sehr oft auf Kundgebungen und Demos getroffen. Da warst du auch vielen unterwegs. Kannst ja vielleicht noch ein bisschen die Bandbreite erzählen, wo du da unterwegs bist. Und du hast auch sehr oft die Kundgebungen und die Demos beim KVR selbst angemeldet. Du warst aber nicht inhaltlich mit der Kundgebung der Demo befasst. Warum hast du das gemacht?
Weil ich mir Gedanken gemacht habe, als ich in den Stadtrat kam, was ich selber als Bürger für eine Erwartung an Stadträtinnen hätte und welche Formen von direkter Interaktion, von Hilfe, von Unterstützung Menschen in der Stadtgesellschaft brauchen können. Und ich glaube, wir müssen auch ganz stark daran arbeiten, wie Politik funktioniert, wie PolitikerInnen auftreten, wie sie agieren. Und wir müssen einfach gerade in der Kommunalpolitik direkt an den Menschen sein. Das heißt, dort, wo es Demos gibt, gibt es natürlich Probleme, gibt es Widerstand, gibt es Fragestellungen. Und ich habe einfach in meiner Rolle als Stadtrat versucht, Schnittstelle zu sein, auch zu Stadtgeschehen, zu Stadtpolitik. Ich habe natürlich dann auch eine gute Verhandlungsposition mit der Polizei zum Beispiel als Stadtrat, weil ich bin ja nicht irgendwer, habe auch immer versucht, Konflikte zu deeskalieren, zu entschärfen und eben den demokratischen Diskurs zu befördern. Ja. Und das ist eigentlich die Motivation, ob ich jetzt dann, ich habe mich auch mal als Bewegungsstadtrat bezeichnet, ja, also auch da die Selbstermächtigungsprozesse von allen Menschen, also alle, die irgendwie im Rahmen jetzt aktiv werden und irgendwie versuchen, eine politische Stimme zu kriegen, das ist massiv wichtig, weil all das zusammen, wenn das gut gemeinsam wirkt, unsere Waffe gegen die AfD ist.
Wenn du jetzt zurückblickst auf 6 Jahre Stadtrat für die Fraktion Die Linke, die Partei, was ziehst du da für ein Fazit?
Ja, es hat überraschend viel Spaß gemacht. Ist das eine, was ich mal ganz schnell sagen würde. Der Stadtrat ist ein Moloch, wenn man das nicht kennt, wenn man da reinkommt. Ich würde schon sagen, ich habe bestimmt 3 Jahre gebraucht, um mich halbwegs zurechtzufinden. Also auch wie das funktioniert, auf welchen Ebenen man wie agiert. Man probiert da viel aus. Ja. Du hast natürlich erkennbar die Mittel, du kannst Anträge stellen und so weiter. Ja. Jetzt, aber in der Opposition stellst du halt Anträge und meistens passiert nichts. Das Beste, was dir in der Opposition passieren kann, dass dein Antrag so gut ist, dass die anderen nicht dran vorbei können. Dann wird der abgelehnt, aber es wird in abgemilderter Form wird er wieder aufgegriffen von den anderen. So. Aber das ist ja nicht das Ganze, was im Stadtrat passiert, sondern tatsächlich im Laufe der Jahre habe ich mehr einen Blick hinter die Kulissen bekommen, habe sehr viel an Schnittstellen agiert, sehr viel mit Verwaltung, insbesondere mit der Ausländerbehörde und stelle da einen massiven Bedarf dar, weil jetzt kommen wir wieder von dem, wir haben ja wegen der finanziellen Situation, also wir der Stadtrat, nicht wir als Fraktion, haben ja massiv gekürzt. Es gibt den Personalstopp, es gibt total viel Engpässe, Verwaltung ist sehr langsam. Das macht was mit den Menschen. Die haben zum Beispiel einen Einbürgerungsantrag anlaufen und die haben nach 18 Monaten immer noch nichts gehört. Die sind verzweifelt, die wissen nicht, was los ist. Ja. Und auch da versuche ich dann teilweise, wenn ich solche Fälle mitbekomme, mit denen auf die Behörde zu gehen, rauszukriegen, was los ist, zu vermitteln, Kommunikation herzustellen, Feedback herzustellen. Das sind so Kleinigkeiten, weil ich als Stadtrat, muss man sagen, da gibt es eine gewisse Auskunftspflicht bei den Behörden. Wenn mich jemand bevollmächtigt, mit ihm dahin zu gehen und sagen, du kannst du mal nachfragen, was da los ist, dann kriege ich in der Regel eine Auskunft. Das wusste ich vorher zum Beispiel gar nicht. Ja. Also sprich, es gibt eine ganz breite Palette, wenn man diesen Anspruch hat, Menschen unterstützen zu wollen, dann gibt es sehr, sehr viele Sachen. Nicht alles findet in der Öffentlichkeit statt. Aber es geht darum, dass die Menschen in der Stadt leben, die müssen sehr viel mehr Unterstützung bekommen, als es derzeit tun, um diesen ganzen Krisen, in denen wir uns befinden und die nach meiner Beobachtung noch schärfer werden, eine Resilienz dagegen entwickeln zu können, auch zu wissen, wie sie selber gesund und stabil in einer Stadtgesellschaft politisch agieren können und nicht irgendwann aus Verzweiflung das kippt und sie den Rattenfängern hinterherlaufen.
Also insgesamt für dich jetzt persönlich ziehst du ein positives Fazit und hast auch das Gefühl oder den Eindruck, dass du auch was geleistet hast für die Zivilgesellschaft, für Menschen, die deine Hilfe angefragt haben.
Nur deswegen trete ich wieder an.
Genau. Jetzt trittst du ja nicht mehr für die Linkspartei an. Warum kandidierst du für die Linkspartei nicht mehr?
Also ich bin kein Karrieremensch. Mir geht es nicht darum. Ich will nicht irgendwann dann als Ende meiner politischen Karriere im Landtag sein, Landtagsabgeordneter hin und her so, sondern so wie ich gerade beschrieben habe, mein Blick auf die Stadtgesellschaft ist sehr, sehr nah bei den Menschen, ob das jetzt junge Partykollektive sind, die irgendwo im Freien Partys feiern wollen, ob das Menschen mit Migrationsbiografien sind, ob das der Konflikt im Nahen Osten ist, der ja zu vielen Verwerfungen in der Stadt führt, wo auch immer. Also da gibt es einfach so viele Sachen, wo es wichtig ist, dass wir anders miteinander umgehen und da sehe ich mich. Ich bin seit 40 Jahren in der Stadtgesellschaft aktiv. Ich hatte den Stadtrat nie als eine Option für mich gesehen und habe dann festgestellt, durch dieses Angebot der Linken mit ihr zusammenzuarbeiten, dass da tatsächlich was geht. Ja. Aber dass eben ich trotzdem glaube, das eine ist, dass alle demokratischen Kräfte stärker zusammenhalten und nochmal klarer gegen rechts agieren müssen. Aber das andere ist auch, dass es wir Menschen verlieren, die den Parteien nicht trauen und nicht vertrauen. Und deswegen ist es mir wichtiger, dass überhaupt den demokratischen Prozess getraut wird, dass man unter Umständen, dass man eben ein Bündnis Kultur wählen kann und sagt, naja, ich habe vielleicht Schwierigkeiten mit den etablierten Parteien, aber da sind welche, die sind auf meiner Augenhöhe und die vertreten meine Interessen. Ja. Und das, dass das auch tatsächlich reale Möglichkeiten sind und nicht, wie oft behauptet wird, wenn so eine kleine Liste reinkommt, dann ist die Stimme verschenkt, das ist mir wichtig, jetzt in diesem zweiten Anlauf deutlich zu machen. Und ja, vielleicht klappt es ja.
Jetzt bist du ein bisschen drum herumgeschlängelt. Aber du hast ja eigentlich schon für die Linkspartei nochmal kandidieren wollen. Aber das hat nicht geklappt.
Das hat nicht geklappt, ja.
Warum?
Das müsste die Linkspartei fragen.
Okay, werde ich tun.
Genau.
Die kommt auch noch demnächst irgendwann die Wochen ins Studio. Dann kommen wir zum Bündnis Kultur. Kommen wir zu Ihren Forderungen, zu Ihrem Programm. Was steht da ganz konkret drin? Was fordert das Bündnis von der Stadt?
Also da geht es schon mal los. Wir haben kein Programm wie alle anderen, weil wir haben da diskutiert. Also A, ist die Zeit viel zu kurz, wenn sich so ein Bündnis ein Jahr vor der Wahl gründet. Da jetzt irgendwie programmatisch durchdeklariert, alle Bereiche der Stadt zu definieren und sich Lösungen auszudenken. Das Zweite ist, die meisten Parteien machen das so und es kommt bei rum nichts. Also weil am grünen Tisch sich vorher irgendwas überlegt, das ist nämlich auch was Spannendes in der Legislatur gewesen. Wir sind in den Stadtrat gekommen, genau als die Corona-Krise anfing. Und alles war komplett anders, als man sich vorher gedacht hat. Da wurde noch ein Koalitionsvertrag von Grün-Rot geschrieben, der hat aber überhaupt keine Relevanz mehr gehabt, weil die tatsächliche politische Entwicklung, erstmal über Corona und dann über den Ukraine-Krieg und so weiter, wir sind mit so anderen Themen beschäftigt gewesen. Ich halte es für falsch, sozusagen 6 Jahre im Voraus einen Maßnahmenplan zu machen und sagen, das und das und das und das werden wir tun. Und was ist, wenn das nicht funktioniert, weil irgendwie von außen was anders passiert, ist man verratzt. Also finde ich es wichtiger, Haltungen oder Linien zu markieren, an denen man agiert, auch mit einer klaren Position und gerade aus der Opposition raus interventionistisch zu sein. Das heißt, zu schauen, dass die Stimme der Menschen in der Stadt auch im Stadtrat selber ist. Dass da eine starke Möglichkeit gibt zur Interaktion und diese Prozesse, die da jetzt stattfinden, zu begleiten und kritisch intervenieren zu können. So. Und davon ausgehend haben wir Schwerpunkte definiert und deswegen heißen wir Bündnis Kultur, Kunst, Bildung und Soziales, weil das der Bereich ist, der für uns trennbar zusammengehört. Soziales, habe ich schon gesagt, also alle Künstlerinnen müssen auch wohnen und so weiter, müssen überleben können. Die ganzen kleinen Selbstständigen haben die Probleme wie viele andere auch. Und Bildung ist ja eigentlich, Kultur kommt immer mit einem Bildungsauftrag. Also die Art und Weise, wie Kultur in gesellschaftspolitische Verhältnisse hinein agiert, hat immer was mit Bildung, Fortbildung, Weiterbildung, Gedankenanregung, Ermächtigung zu tun. Das sind quasi unsere Haupthandlungslinien, wo wir agieren wollen. Und das Programm entsteht jetzt, sag mal, in den Debatten immer dort, wo was aufpoppt. Das heißt, wir haben eine Webseite von Bündnis Kultur. Das wird dann immer wieder ein bisschen erweitert. Da haben wir dann zu manchen Punkten dann genauere Diskussionen schon erarbeitet. Aber es ist ein fließender Prozess. Wir sind ja nicht die Retter der Welt, die jetzt wissen, wie es richtig geht und alles vorlegen und sagen, so machen wir es und dann klappt alles.
Aber ihr habt, ich sag mal, zwei konkrete Forderungen. Das ist einmal keine Kürzungen im Kulturhaushalt und ihr habt auch die Forderung einer Kulturabgabe. Was ist das? Kannst du das erklären?
Ja, das ist die sogenannte Bettensteuer. Das will die Stadt ja selber auch. Nämlich eine 5%ige Abgabe bei Übernachtungen. Aus dem ganzen Tourismus, den wir in der Stadt haben, das würde mehrere 100 Millionen in die Stadtkasse spülen, ist uns aber von der Staatsregierung untersagt worden, wird jetzt auch dagegen prozessiert. Und im Grunde genommen machen wir als Kulturschaffende deutlich, wie unabdingbar notwendig das ist. Also wenn man Kultur erhalten und damit Demokratie erhalten will und die Einnahmen weniger werden, dann muss man an anderer Stelle Einnahmen erhöhen. Und das gibt es in vielen Städten, dass es nichts Verwerfliches, dass es nicht illegal ist. Wenn jemand beim Oktoberfest 250 Euro für eine Übernachtung bezahlt, wenn die dann statt 250, 265 oder sowas kostet, das macht die Leute auch nicht mehr arm. Aber uns in der Stadt würde es wahnsinnig viel helfen und es würde vor allem helfen, diesen ganzen großen Kulturapparat, der sehr divers ist, der die Vielfalt der Stadtgesellschaft feiert und fördert, den aufrechtzuerhalten.
Wie könnte man denn aus deiner Sicht, das muss jetzt gar nicht die Position des Bündnis Kultur sein, wie könnte man denn aus deiner Sicht die Einnahmensituation der Stadt München noch erhöhen im Sinne der Kulturförderung?
Aus meiner Sicht natürlich die Gewerbesteuer, ganz klar, die wurde seit
Ende... Da tut sich ja auch was.
Ja, ich hoffe. Im Wahlkampf tut sich viel, was dann hinterher sich doch nicht tut. Also liebe Wählerin, schaut genau hin, fragt dreimal nach, wenn ihr auf Wahlveranstaltungen seid und vor allem schaut danach, ob die Leute es wirklich tun, das was sie versprechen, weil das ist tatsächlich, war ja auch meine Motivation beim ersten Mal reinzukommen. Ich war sehr viel der aktive Bürger, der vor Wahlen mit Parteien geredet hat und es war teilweise sehr, sehr nett und und auch wertschätzend und so. Und danach sind die Türen verschlossen gewesen und man hat mit uns nicht weitergeredet. Also da muss was passieren, die Gewerbesteuererhöhung definitiv. Und auf der anderen Seite, das habe ich jetzt auch die letzten zwei Jahre fast schon zelebriert, die Streichung von absurden und unnötigen Ausgaben. Olympia ist einmal eine Debatte, wo die Leute jetzt, glaube ich, merken, nachdem die Abstimmung schiefgegangen ist, was da eigentlich dahinter steckt. Die ganzen Sportgroßevents. Ich habe ja ein Jahr lang gegen diese 8 Millionen, die wir dem Tennisreichen geschenkt haben, rebelliert.
Musst du genauer sagen, damit die Leute das wissen?
Ja, genau. Der IFITOS ist ja von der Stadt und vom Freistaat subventioniert worden für den Ausbau des Stadions, das aber ein reines hochkarätiges Fernseh-Event. Die Menschen, die in der Stadt Tennis spielen, haben davon gar nichts. Ja. Mit 8 Millionen freiwilliger Förderung. Und
aus dem Wohnungstopf.
Genau, in dem Fall war da gerade ein Geld nicht verbraucht, das hat man dann rübergezogen. Am Ende ist egal, aus welchem Topf, es ist ja immer aus dem Kopf dessen, was wir anderen Menschen...
Aber es ist schon auch ein Zeichen.
Natürlich. Also. Und da habe ich halt ein Jahr lang dagegen opponiert, aber auch der BMW-Tunnel zum Beispiel, also den man da baut, oder die ganzen, also verkehrspolitisch liegt so viel drin, das heißt... Wir gehen zwar auf eine Krise zu, nach meiner Beobachtung, die schärfer werden wird, aber eigentlich, ehrlich gesagt, sind wir noch in der Krise. Die Krise, die wir jetzt haben, ist selbst gemacht, weil man einfach Geld verschmeißt und wirft in bestimmte Ecken, wo man sagt, so, ah, toll, Image der Stadt, aber es geht doch nicht den Menschen, die im Hilbershofen leben und sehr wenig Geld haben und schauen, dass wir die Runden kommen, denen hilft es nichts, wenn hier Olympiade ist. Für die ist die Frage, wie kann ich meine Kinder gesund ernähren und so weiter. Ja? Also es sind einfach Widersprüche, wo die Politik dann immer wieder mal sich abfeiert und Geld verjubelt und verschenkt, das dort nicht nötig ist. Ja. Und da müssen wir genauer hinschauen. Und da ist halt auch nicht nur die Frage, wer entscheidet, sondern auch, wer kann dagegen gut sachlich argumentieren und wer bringt es immer wieder, wer spitzt es immer wieder zu, dass hier nicht Geld einfach verschleudert werden darf.
Jetzt bist du auf dem Listenplatz 5 beim Bündnis Kultur. Vielleicht zum Schluss noch, wer steht denn da noch sonst so auf den vorderen Listenplätzen? Kannst du ein paar Namen einfach nennen?
Ja, ich sag was zu den Namen, aber ich sage auch was zum Prozedere, weil das vielleicht auch noch was Wichtiges. Die Wahl findet ja am 8. März statt, also am Internationalen Frauentag, und ich bin schockiert, das ausgerechnet wir, was heißt schockiert, zum einen ist auch wieder schon klar, das zeigt, was Kultur kann und was sie ist. Wir sind die einzige Liste, die den Bürgermeisterkandidatin stellen am Internationalen Frauentag, und das hätten nun wirklich viele Parteien machen können, weil ja klar ist, eigentlich wird das entschieden wie immer voraussichtlich zwischen CSU und SPD, und alle anderen hätten sich den Luxus erlauben können, ohne irgendwas zu verlieren, auch mal Frauen zu stärken, haben sie nicht gemacht. Und wir haben das sogar noch weitergetrieben, wir haben 4 Spitzenkandidatinnen, also 4 Frauen. Ich bin bekennender Feminist und ich bin der Meinung, ich muss mich da auch hinten anstellen, wenn man sowas beschließt. Ich mache das sehr, sehr gerne, weil das nochmal auch die Glaubwürdigkeit des ganzen Prozesses steckt. Konkret ist Listenplatz 1 Katrin Schäfer, die ist unter anderem die Pressefrau für die Schauburg, also kommt aus der Theaterwelt. Unsere Bürgermeisterkandidatin Listenplatz 2 ist Christiane Pfau, die gibt unter anderem das Münchner Feuilleton heraus, also das ist so eine Kulturzeitung. Und in diesem Sinne natürlich auch extrem vernetzt in die gesamte Kulturszene. Platz 3 ist die Viktoria Mollner, ist eine Journalistin, hat unter anderem auch schon bei Ego FM gearbeitet und so weiter. Und Platz 4 ist Daniela Voss, eine ganz, ganz großartige Schauspielerin, der auch ein bisschen politische Vorgeschichte hat, weil sie aus der Partei Mut kommt.
Platz 5 bist du, und dann gehe ich jetzt mal von aus, 6 und 7 sind dann doch Männer.
6 ist tatsächlich Wasim Seger, ist mir vielleicht auch noch wichtig. Ja, Wasim, genau, ein toller kultureller Aktivist in der jungen Szene, in der Hip-Hop-Szene, in der migrantischen Szene. So, und dann kommen noch, ich weiß es auswendig, weiß nicht mehr, aber zum Beispiel ist Peppi Bachmeier ist bei uns auf der Liste, der Betreiber vom Herzkasperlzelt. Es sind der Christian Schnurrer, Vorsitzender vom BBK, also ist der Verband der Freien Künstler und so weiter. Also wir haben wirklich ein sehr, sehr buntes Portfolio. Und wir haben aber auch einen Kaminkehrer mit dabei, der wollte unbedingt Teil davon sein und der wollte die Kultur unterstützen.
Wir sind gespannt. Am 8. März ist die Wahl. Das war Thomas Lechner vom Bündnis Kultur. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.